Miriam Sutter ist Anfang 30, arbeitet als freie Journalistin und Medienmacherin in der Schweiz und ist zum Beispiel durch ihre Videokolumne auf medienwoche.ch, Texte für Annabelle, Izzy oder die NZZ bekannt. Sie widmet sich häufig Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Frauen- und Sexarbeiterinnenrechte sowie sexualisierter Gewalt. Eine perfekte Gesprächspartnerin also, um das Thema MeToo auszurollen wie einen roten Teppich voller ekliger Geschichten um das Arbeiten als Frau in der Journalismusbranche.
Tired Women, der feministische Medienpodcast.
Du bist es leid, in einem Wirtschaftssystem zu leben, das Mensch und Umwelt ausbeutet? Dass deine Kompetenz immer wieder aufgrund deines Geschlechts in Frage stellt und Investitionen an diejenigen vergibt, die sie am allerwenigsten brauchen? Dann möchte ich dir den Partner der heutigen Episode vorstellen. Queen of the Neighborhood. Eine Plattform und App, die Female Businesses faire Arbeitsbedingungen und Support innerhalb der männlich dominierten Gründerszene bietet und sich explizit an Feministinnen richtet, die wissen, dass es nichts Nachhaltigeres gibt als Punk. Schau doch mal im App Store oder auf quoten.co vorbei und hilf mit, Wirtschaft fairer zu gestalten. Hallo Miriam, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bevor es so richtig losgeht mit dem Thema, kommt erstmal der Medienfragebogen. Bist du bereit?
Ja.
Sehr gut. Welches Schweizer Medium möchtest du den deutschen und österreichischen Zuhörerinnen empfehlen?
Ein Printmedium oder ein Online-Medium?
Ganz wie du magst.
Okay. Also auf jeden Fall die WOZ, das ist eine linke Wochenzeitung in der Schweiz. Und quasi das kleine Geschwister online, also aus meiner Sicht das kleine Geschwister, ist daslam.ch.
Unter welchen Umständen würdest du für jemanden gratis schreiben?
Sehr gute Frage. Ich glaube, also gratis eigentlich nicht mehr. Eigentlich für niemanden. Aber für sehr wenig Geld, für jemanden, den ich extrem cool finde und wo ich weiß, dass sehr wenig Geld vorhanden ist, in der Startphase zum Beispiel.
Wenn du dich entscheiden müsstest, Twitter oder Instagram?
Boah. Instagram.
Und die längste Zeit, die du für eine Recherche jemals gebraucht hast?
Ich würde sagen so 3/4 Jahr, 1 Jahr vielleicht.
Puh.
Ja.
Ganz schön lange. Aber es passt auch ganz gut zu unserem Thema MeToo, denn dem gingen ja auch schon einige Jahre Arbeit voraus, unter anderem auch von 2 Journalistinnen, die am 5. Oktober 2017 in einem Artikel der New York Times aufdeckten, dass Harvey Weinstein seit 30 Jahren Schauspielerinnen und Assistentinnen sexuell nötigt. Das Internet bricht über Weinstein zusammen. Schon am 8. Oktober wird er von der Weinstein Company als Vorstandschef abgesetzt. Hillary Clinton, Barack Obama und so gut wie jeder Mensch mit einem starken Gerechtigkeitssinn verurteilt sein Verhalten. Ermittlungen werden eingeleitet, immer mehr Stimmen werden laut. Von ganz unterschiedlichen Frauen, die jetzt ihre Geschichten des Missbrauchs erzählen möchten. Was in Hollywood passiert ist, passiert so natürlich auch woanders. Warum, Miriam, denken trotzdem so viele, dass die Medienbranche irgendwie ein magischer Ort der Ausnahme wäre, an dem alles mit korrekten Dingen zugeht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, viele Leute haben so die Vorstellung von Journalistinnen und Journalisten, dass wir die sind, die genau hinschauen, die Missbrauch aufdecken, die halt Ungerechtigkeiten aufdecken und so weiter. Und ich glaube, dass total viele Menschen dann den Eindruck haben, dass das nur Leute sein können, dass nur Leute das tun können, die selber halt nicht so sind oder die quasi unfehlbar sind. Und das ist natürlich eine ganz falsche Annahme. Warum die Leute das denken, dass das so ein magischer Ort ist, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Aber ich habe das sehr oft auch gehört von Freundinnen und Freunden, die nichts mit der Branche zu tun haben, dass die dann gesagt haben, wow, krass, sogar bei euch. Und ich weiß aber nicht genau, warum das so ist.
Ja, ich glaube, weil da eben auch so ein Mythos herrscht von so einer sehr aufgeklärten Branche, wo alles schon total politisch korrekt ist und man sich irgendwie, weiß ich nicht, eigene Räume mietet für Therapiesitzungen nach einer langen Schicht oder so. Aber so ist es ja überhaupt ja. nicht in der Realität.
Genau, und das ist natürlich schon, also was ich mich gefragt habe, dann da können wir später wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, was bedeutet das denn für unsere Branche, wenn bei uns solche Dinge passieren und alle wissen davon und niemand schreibt darüber?
Ja, es wird halt versucht, so ein Bild aufrechtzuerhalten, glaube ich. Ja, aber gehen wir gleich einmal zu einer Recherche, zu einer Umfrage der Journalistin Simone Rau. Die hat nämlich mit dem Datenteam von Tamedia zur sexuellen Belästigung in der Medienbranche gearbeitet und die ist auch im Sommer im Tagesanzeiger veröffentlicht worden, also die Umfrage. Und Rau hat damit deutlich aufgezeigt, dass Journalistinnen verglichen mit anderen Berufen besonders stark von Übergriffen betroffen sind, sowohl von Chefs als auch von externen wie Interviewpartnern. Teilgenommen haben über 750 Journalistinnen und Journalisten. Fast die Hälfte der Belästigten haben Vorfälle erlebt, die über schlüpfrige Bemerkungen hinausgehen. Kannst du vielleicht nochmal grob zusammenfassen, was Rau in ihrer Umfrage herausgefunden hat und wenn du möchtest auch erzählen, inwiefern sich das mit deinen Erfahrungen der letzten 5 Jahre ungefähr gedeckt hat?
Also ich glaube, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage waren eben Surprise, dass auch in unserer Branche solche Dinge passieren, dass es oft sehr schwer ist, darüber zu sprechen. Also ich glaube, Simone hatte da auch Mühe für die Nachfolgegeschichte, Frauen zu finden, die mit Name und Gesicht hinstehen, weil es einfach auch eine Branche ist, wo du total oft in einem Abhängigkeitsverhältnis arbeitest, weil es eine Branche ist, die aus meiner Sicht noch immer sehr machoide geprägt ist. Also wir haben ja immer noch hier dieses, also es gibt es glaube ich überall, aber dieses romantisierte Bild vom Hardcore-Reporter, ist auch immer ein Mann, der da die krassen Recherchen macht und so und immer
im Ausland unterwegs ist und irgendwie so sich den Staub von der Sonnenbrille wischt, nachdem er irgendwie ins Hotelzimmer kommt.
Ganz genau. Und ich glaube, das, also so eine Vorstellung von unserem Berufsbild, die prägt natürlich auch, wie wir mit solchen Vorwürfen umgehen, beziehungsweise wie wir überhaupt, also dass wir überhaupt darüber sprechen, nämlich nicht, gar nicht darüber sprechen.
Ja.
Und ich glaube, das war so eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass total viel passiert, aber irgendwie darüber nicht gesprochen wird. Und andererseits, dass es oft on the job passiert, also durch Interviewpartner, bewusst nicht gegendert oder durch sonstige Menschen, von denen du einfach abhängig bist für deine Story. Und dann ist das natürlich double trouble. Also dann bist du eigentlich völlig schutzlos im schlimmsten Fall. Und aus meinen Erfahrungen in den letzten 5 Jahren würde ich schon sagen, ich glaube, ich habe sehr viele gute Freunde, Freundinnen auch, aber sehr viele gute Freunde in dieser Branche gefunden, die diesem Klischee von vorhin also überhaupt nicht entsprechen. Also ich habe schon das Gefühl, dass da ein Wandel geschieht im Moment. Passiert aber natürlich wie immer sehr langsam, vor allem in der Schweiz. Geht immer alles ein bisschen länger.
Hey, ich bin aus Österreich. Wir sind da nicht von ausgenommen.
Und ja, sonst einfach, also dieses nicht so ernst genommen werden als Journalistin, habe ich natürlich auch erlebt. Gerade wenn du irgendwie in die, in Anführungszeichen, harten Themen reingehst, die den Männern vorbehalten sind und so. Also halt einfach so ein bisschen das Daily Business als Frau. Das spiegelt sich halt auch im Journalismus.
Du bist ja auch als Reporterin unterwegs. Wie merkst du das da? Also zum Beispiel auch die Belästigung jetzt von externen oder internen, also so den Unterschied.
Ja, genau.
Weil da gab es ja auch noch die Unterscheidung, dass es da eine Herausforderung gibt, das zu melden.
Also ich selber habe jetzt eigentlich auf Recherche oder beim Interview oder so nichts erlebt in diese Richtung, zum Glück. Ich glaube aber, dass ich auch jemand bin, der vielleicht eine natürliche Autorität besitzt irgendwie. Und ich glaube, das hilft leider, also leider, weil man das anscheinend haben muss, dass einem nichts passiert.
Ja.
Aber intern würde ich sagen, einfach so die Klassiker von wegen, wer hat wie viel Redezeit an Sitzungen, wer präsentiert seine Themen wie selbstbewusst und so. Und das ist wirklich etwas, was einfach nach wie vor Bestand hat. Und das natürlich hat es jetzt nicht direkt etwas mit MeToo zu tun, aber es ebnet natürlich solche Strukturen, oder? Also es ist einfach wie der unterste Baustein für MeToo-Geschichten sind eben sexistische Strukturen innerhalb von Verlagshäusern und Sitzungen etc.
Da muss ich gleich an das sogenannte Social-Media-Alpha-Tier jeder Redaktion denken, der einfach so die Passwörter auch nicht herausgibt für manche Channels und so über alles die Kontrolle behalten möchte. Und er möchte der sein, wenn man ein neues Tool bekommt, keine Ahnung, zum Monitoring, dass der dann als Erster den Access hat und er entscheiden kann, wer überhaupt das mitbenutzen darf. An sowas muss ich dann auch denken. Also das ist dann ja keine sexuelle Belästigung, das ist dann mehr so hierarchische Strukturen, die irgendwie aufrechterhalten werden, um vielleicht schlechter gestellte oder hierarchisch unterlegene oder auch marginalisierte Personen mit vielleicht weniger Selbstbewusstsein auszuschließen, um weiterzukommen.
Genau. Und es stellt halt auch die Frage, wer erzählt Geschichten wie oder wer gibt welcher Geschichte welches Gewicht und so. Also genau, auf jeden Fall auch strukturell.
Ja, warum sind, glaubst du, Berufseinsteigerinnen besonders schlimm betroffen? Das kam ja auch raus, ne?
Genau. Also das ist auch ein großer Teil von Simones Recherche. Das ist jetzt wenig überraschend, aber ist natürlich wirklich ein Punkt, über den man auch sprechen muss. Und das ist auch etwas, was ich, also ich habe ja in vielen großen, also gibt hier nicht so viele große Verlagshäuser in der Schweiz.
Aber in allen warst du so halb drin.
Genau, ich habe da mal reingeschaut und so. Und wie ich das empfinde, ist das ein Problem. Also das sind oft junge Frauen halt, die davon betroffen sind. Auch Männer auf eine andere Art, aber ja. Und einfach so dieses, du kommst da rein mit einem absoluten, du weißt nichts, oder? Du hast keine Ahnung, wie das läuft. Du bist komplett abhängig. Du bist so abhängig davon, wer dich in deinen ersten Jahren, in deinen ersten 2 Jahren prägt in dieser Branche. Und ich hatte da extremes Glück. Ich hatte 2 Frauen, die mich extrem gefördert haben, die da irgendetwas in mir gesehen haben und das weiter gepusht haben. Aber wenn du da irgendwie so jemanden hast, der einfach noch total patriarchal eingestellt ist, und du bist eine junge Frau, dann hast du einfach wirklich Pech gehabt. Und ich glaube durchaus, dass es nach wie vor nicht wenige Männer gibt, die in entscheidenden Positionen sitzen, denen das einfach auch total egal ist. Also die diese Wichtigkeit gar nicht sehen. Und auf der anderen Seite hast du dann natürlich die Einsteigerinnen, die sich gar nicht zu wehren getrauen oder die gar nicht wissen, wohin. Zum Beispiel.
Oder die Schuld auch bei sich suchen.
Genau.
Ich habe da auch ein ganz gutes Beispiel, das mir eine bekannte Freundin geschildert hat, die jetzt gerade ein Volontariat macht. Und sie hat einen Chef, der ihr immer wieder vorwirft, dass sie ja viel zu emotional sei. Und dass sie sich viel zu sehr einnehmen lasse von den Geschichten, die sie macht. Und sie sollte halt mal weggehen, so von diesem persönlichen Betroffenheitsjournalismus sozusagen. Ich glaube, dieses Argument hören Frauen oft. Du bist ja zu nah dran an der Geschichte, mach doch mal nicht was zu Frauenrechten. Distanzier dich doch davon quasi so ein bisschen. Wie siehst du das und was kann man da machen als junge Frau? Oder kann man überhaupt etwas machen?
Ja, also das ist etwas, was ich vor allem in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, total oft gehört habe. Und das nervt mich total, weil du hast so viele Typen, die irgendwie jetzt klischiert über Sport schreiben oder die irgendwie über
ihren Syrien-Fetischismus ausleben und man weiß auch nicht, woher das jetzt kommt. Das
genau.
Sagt auch keiner, hör mal auf von mit deinem Kriegs- und Gewaltfantasien, sagt keiner irgendwie, oder?
Ja, genau.
Warum ist da so eine Faszination vorhanden, frage ich mich schon. Also
genau. Und das ist einfach, also ich glaube, das hat ganz viel eben auch mit diesem romantisierten Bild zu tun, das wir von Reportern haben oder von Männern im Journalismus haben. Das ist einfach, seit jeher war das so, dass sie diese großen Pfeiler waren, an denen du dich orientierst. Also keine Ahnung, ich glaube, jeder zweite Typ im Journalismus will eigentlich Hunter S. Thompson sein.
Voll, weil man sieht es auch immer so schön auf Instagram.
Genau, und ich bin ja auch nicht frei davon. Also ich bin da sicher auch beeinflusst davon. Aber ich habe dann relativ früh in meinem Schreiben gemerkt, hey, ich orientiere mich total stark an Männern. Und wo sind eigentlich die Frauen? Und dann fing ich an zu recherchieren, Frauen im Gonzo-Journalismus etc. Gab es ja auch, wird aber halt einfach nicht so hochstilisiert. Und allgemein hab ich beobachtet, dass immer, wenn Frauen schreiben, auch in der Literatur, ist es immer dieses Betroffenheitsding. Und beim Mann ist es einfach der Status quo. Der weiß das und der darf das einordnen und der darf darüber schreiben. Aber dass Hunter Thompson natürlich hardcore emotionalen Empfindungsjournalismus gemacht hat, sagt dann wieder niemand. Mhm. Und ich glaube, das wirklich, also das ist historisch bedingt, dass Frauen seit jeher einfach abgesprochen wurde, objektiv sein zu können, beziehungsweise dieses Schlechtreden von einem subjektiven Erzählen, weil du bist nicht objektiv als Mensch. Du bist nicht objektiv als Journalistin.
Ja, absolut.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was ich spüre im Moment oder was ich zumindest sehr stark hoffe, dass wir da so ein bisschen einen Wandel durchmachen im Sinne von, jetzt als Beispiel feministischer Journalismus, ist durchaus legitim. Mhm. Und es ist legitim, als schreibende Frau oder als schreibende Person aus einem Betroffenheitsreflex heraus zu schreiben. Und vielleicht ist das eine neue Entwicklung, weil bisher haben einfach vor allem weiße Cis-Männer, heterosexuelle Cis-Männer das Wort gehabt. Und natürlich ist es für sie einfach vermeintlich objektiv zu sein.
Mhm. Genau, weil der Mann ist ja auch das Normale. Der heterosexuelle Cis-Mann ist der Normale und seine Probleme sind die Probleme einer ganzen Gesellschaft.
Genau.
Der Menschen überhaupt und alles, was dann irgendwie dazukommt, was vielleicht dann jetzt so ein Adjektiv hat wie queer-feministischer Journalismus oder, weißt du, wenn etwas sozusagen von der Norm abweicht, hat das dann einfach gleich einmal einen schwierigeren Start vielleicht. Mm. Weil es halt eben genau mit den Dingen, wie du gerade gesagt hast, mit diesen Argumenten konfrontiert wird, das ist halt
genau.
Ja, irgendwie so zu emotional, zu emotionalisierend. Da wird das versucht, ein bisschen so abzuwerten. Interessant. Ja, und auch mit diesem, ich glaube, jeder Mensch, der schreibt, hat doch irgendwo eine innere Motivation, oder?
Genau.
Da braucht man doch gar nicht drüber reden, sonst würde man diesen Job nicht machen.
Genau, und es ist natürlich, also jeder Mensch sieht ja alle Dinge anders. Also wenn jetzt du an einen Wahlkampftag gehst oder was weiß ich, an ein Fußballspiel, whatever, Kriegsgebiet, ist völlig egal. Du siehst das auf deine Art.
Ja.
Und kein Mensch sieht genau das Gleiche wie du. Und du als Reporterin schreibst das auf, was du siehst. Und es ist legitim, mehrere Sichtweisen auf das gleiche Geschehnis zu Wort kommen zu lassen. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass da ein bisschen etwas geht im Moment.
Ja, kommen wir noch zu dem anderen Thema, das ich in diesem Kontext gerne besprechen würde, nämlich den Fakt, also die Umfrage von Simone Rau war ja auch anonymisiert, ist ja auch okay so. Jetzt kommen wir aber zum Aber, und zwar: Wo sind denn quasi die Frauen, die wirklich mit Namen und Gesicht sozusagen die Medienbranche ein bisschen aufrütteln wollen? Da gibt es nämlich schon sehr viel weniger Material, auf das man zurückgreifen könnte. Und du hast selbst im Juli eine Videokolumne auf medienwoche.ch veröffentlicht, in der du über eine Recherche sprichst, die du nie veröffentlichen konntest. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen?
Also ich kann natürlich nicht sagen, um wen es ging, aber das ist jetzt auch nicht so entscheidend. Also das war einfach eine Geschichte, die mir quasi zugetragen wurde von verschiedenen Seiten, wo verschiedene Leute aus der Branche auch gesagt haben, geh dem doch mal nach, schau doch mal, was da los ist und so. Und ich kam eigentlich relativ weit, weil das wirklich ein Fall war von einem, ja auch unter anderem Chefredaktor, der einfach Grenzen überschritten hat. Und so wie ich das empfunden habe und wie mir das die Betroffenen auch erzählt haben, war das auch durchaus bewusst. Diese Grenzüberschreitung und genau, also ich hatte dann auch genügend Fälle eigentlich, die sich unabhängig voneinander deckten in der Erzählung, also so klassisch, wie man das halt macht. Mhm. Und dann, als es darum ging, quasi on the record zu gehen, dann brach das ab. Also das wollte dann niemand mehr. Und ich habe das dann total lange auch noch ruhen lassen und habe den Leuten Zeit gegeben und so, weil das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, ist ja die Leute stressen. Mhm. Aber es war halt das Ding, dass viele gesagt haben, also es klingt jetzt, als hätte ich mit 25 Leuten gesprochen, es waren vielleicht so acht oder so.
Ja, trotzdem ist das jetzt nicht wenig Arbeit auch, also was du da alles investiert hast an Zeit, an emotionaler Kapazität und so weiter.
Ja, das vor allem. Also und das Ding war dann am Schluss, dass halt die Leute gesagt haben, ja, ich hatte ja auch etwas davon. Also dass sie dann irgendwie zum Beispiel eine Anstellung bekommen haben nach dem Praktikum oder dass sie gemerkt haben, dass sie bevorzugt wurden im Redaktionsalltag.
Wenn sie sexuell belästigt wurden, wurden sie bevorzugt.
Genau. Also das war so die Bottomline. Oder wenn sie quasi diese Grenzüberschreitung, nenne ich das jetzt einfach, wenn sie das toleriert haben im weitesten Sinn.
Ja, oder wenn man dann halt ein bisschen gelächelt hat und so. Ich meine, so schlimm ist es ja dann auch nicht, mein Gott, und will man das jetzt ansprechen?
Genau, und das war dann so, und das ist halt auch wirklich das Perfide, weil es natürlich auch stimmt. Also es stimmt ja in sehr vielen MeToo-Fällen, die, wo es ja vor allem um den beruflichen Kontext geht, ist es ja nicht mal unwahr. Und das ist halt dann wirklich etwas, was die Betroffenen, glaube ich, total damit strugglen, weil sie das nicht als legitim empfinden, dass sie sich jetzt wehren, weil sie etwas davon hatten.
Mhm.
Und das ist das, was das so schwierig macht, oder?
Ja, und was war jetzt genau, meinst du, der Unterschied zwischen deiner Recherche und der Umfrage? War das wirklich das, dass das bei Simone Rau, dass das sehr anonym war und man konnte auch nicht nachvollziehen, wer was geschrieben hat? Dass die Leute da gesagt haben, ich hau dir jetzt einfach alle meine Geschichten rein, macht's damit, was ihr wollt. Und bei dir wäre es mehr um so eine, ja, wäre das ähnlicher gewesen zu dem New York Times Artikel? Also so in die Richtung, war das der Grund?
Ich glaube schon. Also erstens war das natürlich die Masse bei der Umfrage von Simone, also dass du da auch total untergehen kannst und anonym bist.
Mhm.
Dann hatte sie natürlich das Datenteam von der Tamedia im Rücken, also das natürlich massiv. Und ich war alleine und ich war freie. Also ich bin nach wie vor freie. Und ich habe schon gemerkt, dass ich da schon ein sehr großes Vertrauen auch bekommen habe von den Leuten, weil man kennt ja eh alle. Aber das ist natürlich ein Riesenunterschied. Punkt eins und Punkt zwei, natürlich ging es da im ersten Zug bei Simone drum, einfach mal Geschichten zu sammeln. Keine Namen von Tätern sozusagen, sondern einfach Geschichten zu sammeln. Und bei mir ging es wirklich um einen konkreten Namen. Und das ist natürlich viel, viel heikler und viel schwieriger. Ich weiß aber, dass Simone auch Namen hat, natürlich. Die kommen dann irgendwann natürlich hervor. Und da immer, also auch gesagt hat, das ist schwierig bis unmöglich.
Werden diese Geschichten noch an die Öffentlichkeit kommen mit den Namen? Wie ist da der Stand? Weißt du da was zu?
Nein, also ich glaube wirklich, dass Simone da mit denselben Baustellen zu kämpfen haben wird wie ich. Einfach weil, ja, also es ist natürlich schon so, die Branche ist mega klein, die Schweiz ist mega klein. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Angst ist sehr stark verbreitet. Also eben, und auch diese Abhängigkeit ist halt nach wie vor, weil das so Ballungszentren gibt, je länger, je mehr im Verlagswesen. Und sich dann wirklich diese oberste Macht halt auf immer weniger Menschen verteilt. Das wird mega schwierig. Und es gab ja einen Fall, der publik gemacht wurde. Das kann man ja auch sagen, weil das ist ja veröffentlicht und das abgehandelt. Und zwar war das Werner Duschepper vom Verlag Ring hier in der Schweiz. Und das hatte dann öffentlich zumindest nicht wirklich Konsequenzen. Also ich weiß nicht.
Genau, weil es gab keine tatsächlichen Beschuldigungen innerhalb des Hauses oder so. Also es gab nur diese anonyme Masse von Frauen, die ihn beschuldigt haben, aber keine Fälle, wo wirklich eine Frau mit Gesicht gesagt hat, er war's.
Genau, also zumindest nicht in der Berichterstattung. Und das war halt dann alles so ein bisschen diffus und ein bisschen schwammig. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht intern ein bisschen Konsequenzen gab. Vielleicht irgendwie eine Abmahnung oder so. Also falls jetzt intern wirklich konkrete Fälle gemeldet wurden. Aber ansonsten ist da überhaupt nichts passiert.
Mhm. Na, das ist ja auch ein sehr motivierendes Endergebnis, oder? Dass,
genau.
Dass schon so und so viele Personen klar das benennen konnten. Aber naja, reicht doch nicht. Ich finde das absurd, überhaupt so manche Rechtsprechung, also überhaupt, wie krass es werden muss, das, was passiert, wie viel Aufwand man betreiben muss. Und das will man sich ja als Frau vielleicht auch nicht gerade antun, die in der Öffentlichkeit steht. Du nennst in deiner Kolumne auch einen Grund für das Nichtaussagen der Frauen, dass viele eben nicht mit so einem Fall in Verbindung gebracht werden wollen und sich deshalb auch dagegen entscheiden, ihre Aussagen on the record zu bringen. Was sagt uns das?
Also ich muss noch sagen, ich sage in der Videokolumne nicht, dass es Frauen sind. Ich sage auch jetzt nicht, dass es Frauen sind. Ich lasse das mal offen. Aber also ich glaube schon, dass das wirklich ein Stigma ist, auf das einfach niemand Bock hat. Also du stellst dich da so bloß und stellst dich irgendwie in eine Ecke, die dich vielleicht auch schwach scheinen lässt.
Voll.
Die dich vielleicht als unloyal im schlimmsten Fall dastehen lässt. Und ich verstehe das total. Also wenn man sieht, was mit Frauen passiert, die solche Belästigungsfälle öffentlich machen, was die für Dreck fressen müssen, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einfach auch per se niemand Bock hat drauf. Und was das über uns sagt, ist natürlich also...
dass der Status wichtiger ist eigentlich als alles andere, dass man lieber seinen Ruf oder so oder sein Bild der edgy Medienfrau vielleicht beibehalten will, der toughen Frau.
Und man halt, aber man sieht ja auch, was passiert. Also es gab in der Schweiz, oder es gibt ihn immer noch, den Fall von Jolanda Spies-Hägleden. Das war eine grüne Politikerin aus Zug und ihr wurde vom Blick, das ist die größte Boulevardzeitung in der Schweiz, nicht vorgeworfen, aber der hat quasi darüber geschrieben, dass sie an einer Feier, an einer politischen Feier in der Schweiz, etwas hatte mit einem Typ von der SVP. Das ist die Schweizer Volkspartei, also Rechtsaußenpartei. Und sie, die grüne Jungpolitikerin. Und das war natürlich gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Und das war wirklich crazy. Also es dauert jetzt zu lange, das hier auszubreiten. Aber das war ein Fall, der wirklich, wirklich exemplarisch dafür ist, wie wir mit Opfern oder vermeintlichen Opfern umgehen, wenn es Frauen sind, spezifisch im sexualisierten Kontext.
Aber was ist da genau passiert? War das jetzt einvernehmlich, nicht einvernehmlich oder wie wurde das gedreht?
Also sie sagt dann später, dass sie nichts mehr von dem Abend weiß, dass das K.O.-Tropfen waren. Mhm. Das wurde von der Boulevardpresse dann natürlich zerfetzt bis ins Tausendste. Das hat ihr niemand öffentlich quasi geglaubt. Das ist jetzt natürlich die das bereut. Die hat einen Mann zu Hause, die hat zwei kleine Kinder zu Hause. Und dann bist du natürlich voll in diesem Schlampending und dann kommst du da nicht mehr raus. Und das war ein Artikel, der dieses ganze... Also es war wirklich eine Hexenjagd über mehrere Jahre.
Über mehrere Jahre, das ist echt schlimm, also so mit psychischen Konsequenzen bei der.
Total, und die ist jetzt im Rechtsstreit mit Ringier, das ist eben der Verlag vom Blick. Und das ist das erste Mal, und das könnte ein Pädenzfall werden, dass sie erfolgreich ist. Und jetzt in der ersten Instanz hatte sie Erfolg. Sie hat ein Crowdfunding gemacht, um die Kosten decken zu können, hatte in der ersten Instanz Erfolg und jetzt geht's wahrscheinlich in die zweite.
Und um was geht's? Also, dass das richtig gestellt wird? Dass sie Schadenersatz bekommt für das, was ihr angetan wurde?
Genau, unter anderem darum. Es war auch interessant, dass der Blick sämtliche Artikel, und das waren hunderte Artikel, gelöscht hat aus der Mediendatenbank in der Schweiz. Das ist ein Archiv, wo man auf alte Artikel zugreifen kann. Außer den ersten, weil das natürlich Bestand der Gerichtsverhandlung war.
Wahnsinn.
Genau, also es geht eigentlich jetzt in der zweiten Instanz, will sie eine Entschuldigung, eine öffentliche Entschuldigung. Und da geht es auch noch um Geld. Also da wird auch noch durchgerechnet, wie viel hat denn Ringier verdient damit, was geschieht damit, etc. Also es ist noch nicht abgeschlossen, aber es ist wirklich für die Schweiz... Der erste Fall, den ich jetzt so mitbekommen habe. Und das war wirklich, um zurückzukommen, also das sagt einfach total viel aus, oder? Was das für Nerven, die gingen kaputt daran.
Total. Also ich finde es sehr vorbildlich, dass da jetzt so ein Prozess durchgefochten wird. Aber wie du sagst, man braucht dafür immense psychische und finanzielle Ressourcen. Mhm. Man muss ein Crowdfunding auf die Beine stellen. Man muss ständig Angst haben, was als nächstes über einen im Internet erscheinen wird. Und da kommen wir eigentlich gleich schon zu meinem nächsten Fall. Lauren O'Connor, das war die erste Geschichte zu MeToo, die in der New York Times ja veröffentlicht wurde. Und Rebecca Traister schreibt 2 Jahre nach MeToo über die Konsequenzen, die das für Lauren O'Connor eben hatte. Und ich lese das jetzt kurz vor. Nearly 2 years later, in a casual phone conversation, she spoke quickly in tumbling sentences about how changed and chaotic her life had been since, about the literal economic costs of having become a public catalyst for social progress, about her altered professional life, her loss of anonymity and the assaults on her character, and about how, ironically, in the 2 years since her words has been presented as nationally important, her lived experience of having spoken up and what happened after had remained wholly invisible and unexplored. Ja, und ich bin eben genauso wie Rebecca Traister der Meinung, dass wir als Öffentlichkeit viel zu wenig Zeit damit verbracht haben oder verbringen, auf diejenigen Rücksicht zu nehmen, die eben so ein Katalysator für sozialen Progress sind und die angeblich das Leben dieser mächtigen Männer ruiniert haben. Dabei wird ja ihr eigenes Leben ruiniert. An das denkt irgendwie keiner. Mhm.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir das irgendwie wie verpasst haben. Vielleicht auch Medien natürlich das irgendwie verpennt haben, sich da mal drum zu kümmern. Und eben gerade, wie du angesprochen hast, was das wirtschaftlich für so eine Person bedeuten kann, oder? Weil je nachdem, wo du diese Anklage erhebst, bezahlst du total viel, bis du mal Recht bekommst, wenn du Recht bekommst. Das kann sich wirklich nicht jeder oder jede leisten. Und was das emotional bedeutet für dich, also das ist einfach etwas, was total unterschätzt wird.
Ich habe auch über eine Frau gelesen, ich habe jetzt ihren Namen gerade vergessen oder nicht da, die hat ihr Haus verkaufen müssen für die ganzen Gerichtsprozesse, nachdem sie was on the record gebracht hatte. Weil sobald dein Statement da eher da draußen ist, kannst du hier auch gegengeklagt werden, wegen Verleumdung und so weiter. Das ist ja das große Problem sozusagen.
Genau.
Über das hat keiner gesprochen. Also das es war so dieser Moment, bei MeToo hatte ich auch das Gefühl, yes, schreiben wir alle unsere Vergewaltigungsgeschichten ins Internet und dass diese Texte dort für immer stehen bleiben werden, solange das einfache Nutzungsrecht Schreibende benachteiligt. Daran haben irgendwie wenige gedacht. Beziehungsweise, ja, ich glaube, dieser empowering Moment, der da passiert ist, also für mich ist der schon ein bisschen verpufft jetzt 2 Jahre danach. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, also ich glaube, ich bin da halt ein bisschen in einer Doppelrolle als Journalistin noch. Ich glaube, dass jetzt 2 Jahre später ist es wirklich enorm wichtig, dass wir da dranbleiben. Weil das hatte natürlich eine Wahnsinnsschubkraft, diese Bewegung. Die hat sich jetzt vielleicht diese 2 Jahre konnte sie sich selber halten. Und jetzt ist es halt wichtig, dass man wirklich an einem gesellschaftlichen Wandel mitarbeitet, indem man eben nicht aufhört, dieses Themenfeld zu beackern und nicht aufhört, vielleicht eben auch nach neuen Perspektiven zu suchen. Und die Frage, wie geht es den Opfern jetzt 2 Jahre später, was ist alles passiert, wäre so eine Möglichkeit zum Beispiel. Aber und für mich als Privatperson geht es mir vielleicht so ein bisschen ähnlich. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir hatten jetzt noch den Frauenstreik dieses Jahr in der Schweiz im Juni. Und da kam das wieder so ein bisschen auf. Also eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern sehr. Wir hatten auch einen Medienfrauenstreik, der ziemlich breitflächig angelegt war, was mich super gefreut hat. Aber ja, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Menschen, die sind so ein bisschen müde von dieser Thematik, die mögen da gar nicht mehr drüber sprechen. Da ist ein bisschen die Haltung, jetzt kommt schon wieder so ein Thema und das hatten wir doch jetzt lange genug durchgekaut und so. Ich glaube, jetzt besteht wirklich die Gefahr, dass es verpufft oder sich zerläuft.
Oder auch so, das war auch ein Argument in der Umfrage bei Simone Rau, was ist überhaupt Belästigung? Und was ist sexuelle Belästigung? Dieses alte Thema von, hast du nur ein Kompliment falsch verstanden und sei nicht so engstirnig oder so, verstehst du keinen Spaß? Wir leben ja 2019, 2020, wir wissen doch Bescheid. So.
Aber ich glaube, das ist wirklich etwas, was sich ziemlich verändert hat. Also ja, das gibt es.
Ja, es wird auf jeden Fall schneller abgemahnt. Es gibt es noch, aber da ist schon, da merkt man schon, dass was passiert ist.
Genau.
Dass da zumindest eine Person hoffentlich im Raum sein wird, die irgendwie die Augen verdreht oder was sagt. So, das kannst du nicht mehr bringen.
Ja, total.
Also es ist auf jeden Fall was weitergegangen. Die Frage ist halt nur immer, auf wessen Kosten.
Genau.
Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es halt nicht immer unbedingt auf Kosten der Täter ist, sondern eben, wie Rebecca Traister schreibt, auch oft auf Kosten der Frauen, die da mal mutig waren oder sich vielleicht auch überreden haben lassen. Das ist auch ein Aspekt im Journalismus, der öfters so vernachlässigt wird, glaube ich, wenn man mit Quellen zusammenarbeitet, dass man denen irgendwie auch klar machen muss, deine Geschichte ist dann für immer da draußen. Und viele sind sich dessen halt nicht bewusst. Und ja, also Medien sind, finde ich, voll gefährlich, so gerade für Menschen, die Laien sind, die nicht so viel Medienkompetenz besitzen. Und hier noch ein gutes Zitat von Rebecca Traister. With the exception of those who were already famous movie stars and the few whose testimony revived a nation, many who told stories, even on the record, remain largely anonymous, their names quickly forgotten, until a prospective employer Googles them, at least. Also für mich hat das leider alles so ein bisschen einen ekligen Beigeschmack.
Ja, total.
Also das Thema ist ja auch eklig und ich bin jetzt überhaupt nicht die, die sagt, mach's nicht öffentlich, aber man muss es halt irgendwie fernab von Schwarz-Weiß denken, so behandeln dieses Thema, und das hat total gefehlt, finde ich, bei MeToo.
Ich glaube, total viel davon geht einfach wieder darauf zurück, dass wir einfach seit fast Anbeginn der Zeit in der westlichen Welt in einem Patriarchat leben. Das darf man nicht vergessen. Und das reicht einfach nicht, dass jetzt hier 2 Jahre sind, nichts in diesem Vergleich.
Ja, ist nichts. Wir müssen froh sein, wenn bis ans Ende unseres Lebens da mal ein paar Dinge geändert werden, oder wie lange es auch dauert, bis Gesetze geändert werden. So Nein heißt Nein oder so. Oder dass man,
genau.
Dass man, keine Ahnung, wenn eine Vergewaltigung auf Video aufgezeichnet ist und man sieht, dass die Frau irgendwie passed out ist, dass es ja Richtern zum Teil nicht reichte. Da wurde dann gesagt, sie hat nicht Nein gesagt. Okay, passt.
Genau.
Also da frage ich mich schon.
Und das hat alles damit zu tun. Das hat alles sehr stark damit zu tun, oder? Das ist ein Jahrhunderte, Jahrtausende altes Konstrukt. Und auch, was du vorher angesprochen hast, dieses, ja, wir haben jetzt erreicht, dass wenn jemand einen sexistischen Spruch macht oder sich übergriffig verhält, dann ist hoffentlich ziemlich sicher jemand im Raum, der aufsteht und sagt, nein, das ist nicht okay. Aber noch immer ist eben dieser Reflex, auf die Betroffenen zu schießen und nicht auf den Täter. Und man darf wirklich, ich glaube, das ist ein essentiell wichtiger Punkt, man darf nicht vergessen, dass das noch immer oft Männer sind, die keinen Bock haben, dass das Patriarchat jemals zu Ende ist, und die sich jetzt vielleicht noch so aufbäumen und dann sagen, ja, aber dann darf man jetzt gar nichts mehr, dann darf man jetzt nicht mehr flirten und Und die werden noch immer, egal ob bewusst oder unbewusst, aber die werden noch immer sehr stark strukturell getragen. Und das darf man auch wirklich nicht vergessen in solchen Fällen.
Ja, absolut. Oder zum Beispiel, bis einmal eine Sensibilisierung bei Richtern oder Anwälten passiert, auch bewusst nicht gegendert, da sind wir irgendwie bei im Jahre 2075 gefühlt. Und das macht, glaube ich, das alles so schwierig, das ganze Thema, so das Coming Out sozusagen, das öffentliche Bekennen, weil man ja doch noch mit einer zum Teil ja auch rechten Medienlandschaft zu tun hat, die das dann gegen einen verwenden wird.
Ja.
Alles, was man da hergegeben hat, eben wie auch im Fall von Lauren O'Connor, dass ihr Charakter dann beurteilt wird, dass manche Menschen müssen ihren Nachnamen ändern. Und das sind all so Dinge, ich glaube, da macht man sich vielleicht im ersten Moment eben keine Gedanken. Weil man ja so weiß, das ist irgendwie auch für die gute Sache, und man empowert auch sehr viel andere Frauen. Und wann muss man quasi die Grenze ziehen zwischen, ich schade mir jetzt aber auch selbst und ich empowere eine andere Frau? Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt.
Ja, total. Ich meine, das war ja auch bei Kavanaugh ein Riesenthema. Irgendwie, der ist jetzt for life, ist der oberste Richter in den USA. Und das ist einfach, also, dass das wirklich passieren konnte in der höchsten Zeit von Me Too, das war wirklich ein Schock für mich.
Magst du da noch kurz erzählen, für alle, die es nicht kennen?
Das war die Geschichte von Brett Kavanaugh. Der wurde zum Richter am Supreme Court ernannt. Und vorher, da gibt es ja immer so eine Zeit, wo das bekannt gegeben wird, dass da diese Anwärter gibt. Und vorher kam eine Frau ins Spiel, die heißt Christine Blasey Ford. Und diese Frau hat Kavanaugh vorgeworfen, dass er sie vergewaltigt hat in ihrer Highschool-Zeit, glaube ich, oder College. Jedenfalls in der höheren Schulzeit. Und das wurde dann aufgenommen natürlich, und dann hat sie öffentlich ausgesagt, und er auch. Und das ist total krass, diese Aussage von ihr. Die kann man sich auch überall anschauen. Natürlich, once again, wie sie da einfach zerbricht und wie sie nochmal dieses Trauma durchlebt, wie sie das erzählt. Und es war ganz schlimm für mich, das zu sehen. Und dann kommt er, und das war wirklich, also das hat mich wirklich körperlich richtig fertig gemacht. Er kann da sitzen und kann sagen, nein, das war überhaupt nicht so, und geht total auch nicht darauf ein. Er beantwortet, also auch rhetorisch total schwach, beantwortet Fragen nicht, obwohl er mehrmals darauf hingewiesen wird, kann darüber braggen quasi, wie viel Bier er trinken kann, was für ein krasser Typ er war damals in der Schule. Und stell dir vor, die Frau hätte so agiert, wäre so aufgetreten. Stell dir vor, die hätte gesagt, ja, ich war dann so totales Wild Child, ich konnte total viel trinken, ich war mega cool deswegen. Also das ist einfach jenseits. Und der sitzt jetzt auf Lebenszeit im Supreme Court in den USA. Also das war für mich sehr exemplarisch so ein Rückschlag für diese Bewegung.
Naja, genau, also fassen wir zusammen. Man kann es zwar machen, aber wie am Ende der Fall dann verhandelt wird, liegt sehr viel an der Medienöffentlichkeit, an den Akteuren in dieser Medienöffentlichkeit und dann auch an Richtern und Richterinnen, wie sensibilisiert die sind. Man gibt also etwas von sich her, ohne später Kontrolle darüber zu haben.
Genau, und Christine Blasey Ford hat auch gesagt, sie musste umziehen, sie musste irgendwie total viele Schutzmaßnahmen treffen, auch vor allem nach dieser Aussage. Und das ist jenseits. Also dass wir uns das wirklich, also das muss man sich wirklich mal nüchtern versuchen zu überlegen. Das ist crazy.
Ja, ich seufze gerade auch ein bisschen angesichts ja, dieser Umstände, wo man jetzt ja auch sieht, warum deine Recherche quasi am Ende du die nicht veröffentlichen konntest. Es hängt eben alles zusammen.
Total, ja.
Hast du da vielleicht eine Idee für einen konstruktiveren Zugang, zumindest innerhalb von Medienhäusern? Was sollte es denn da für Stellen geben? Oder welche Stellen gibt es vielleicht schon? Also ich weiß jetzt von keinen so psychologische Beratungsstelle, wo du hingehen kannst. Das wäre ja schön, oder?
Also es gibt in der Schweiz, gibt es je nach Verlag, gibt es solche Ombudsstellen, wo du hin kannst. Mhm. Wo du dich dran wenden kannst, weiß ich auch von Leuten, die solche Fälle dort gemeldet haben und so. Aber das ist wirklich wie eine Art Auffangbecken. Mhm. Also ohne, dass du willst, dass dann mehr passiert, passiert nicht mehr. Die gehen nicht zum Human Resources oder so, die sind dazu auch nicht verpflichtet, sondern die helfen dir, die sind quasi dein Backup. Das gibt's. Ich glaube aber viel, 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 viel wichtiger ist, dass wir die Redaktionskultur revolutionieren eigentlich. Also du musst wirklich, und ich finde das manchmal haarsträubend, ich arbeite ja jetzt schon ein Weilchen nicht mehr auf einer Redaktion, aber wenn ich das höre von Kolleginnen, dass da einfach immer noch mittelalterliche Verhältnisse herrschen, teilweise, muss man auch sagen, es gibt viele Leute, die sind wirklich top sensibilisiert, super Allies, sehr solidarisch, das gibt's alles, aber es gibt einfach noch zu wenige. Und das ist für mich das Wichtigste, dass wir wirklich anfangen, diese Kultur auf Redaktion zu verändern. Dazu gehört eben, dass vielleicht auch ein Typ mal sich solidarisiert und sagt, hey, das war voll nicht okay, dass man Frauen empowert, auf welche Art auch immer, dass man mehrere verschiedene Stimmen auf Redaktionen holt. Also mit Migrationshintergrund, queer, whatever. Einfach Diversität ist extrem wichtig und beeinflusst massiv eine Kultur auf einer Redaktion. Aber da hast du dann noch, müsste man noch eine eigene Folge dazu aufnehmen, was da die Probleme sind. Aber für mich ist das so die, das sind so die Grundpfeiler, was jetzt passieren muss, zwingend.
Ja, ich überlege auch, was man dann noch quasi machen könnte, vielleicht auch, was ich immer gut finde, sind so Mentorings, auch wo man sich als erfahrenere Journalistin oder Autorin mit Jüngeren austauscht und vielleicht denen auch ein bisschen mitgibt, was man so gelernt hat. Gleichzeitig schützt das natürlich nicht vor dem tatsächlichen Erleben dann.
Ja, voll, aber du hast so ein Rüstzeug quasi. Also du weißt, hey, das kann passieren, ich bin nicht schuld. Es ist einfach sehr wertvoll, dieser Austausch. Ist sicher auch essentiell wichtig.
Beziehungsweise eine Möglichkeit ist auch, finde ich schon, als Freie zu arbeiten. Also weil man sich ja dann den redaktionellen Strukturen irgendwie entzieht. Mhm. Wie hast du das bislang erlebt? Ist das für dich jetzt besser als in den Redaktionen, seit du frei bist?
Ja, das ist die kurze Antwort. Also ich glaube, für meine Psyche ist es massiv viel besser, weil ich ein Mensch bin, der einfach nicht funktioniert auf Knopfdruck. Jetzt morgens um 9 eine Sitzung und dann musst du da kreativ sein und bla bla bla. Und ich funktioniere nicht in so engen Strukturen. Also wenn man mir sagt, du musst von 9 bis 6 Uhr hier sitzen, was eh per se schon mal Gift ist für jede Journalistin, für jeden Journalisten, dann gehe ich da gleich auf die Hinterbeine, das geht nicht. Und ich glaube schon auch irgendwie so dieses total auf sich allein gestellt sein und dieses auf sich selber vertrauen müssen, weil es überlebenswichtig ist. Ich glaube, das war ein großes Learning für mich. Und was mir aber fehlt, ist schon so der Austausch mit einer Redaktion. Also ich vermisse schon, mit Menschen Ideen drehen zu können oder irgendwie darüber sprechen zu können, aber das habe ich dann schon. Also ich habe einen...
Auf Instagram.
Genau, zum Beispiel.
Dann schreiben wir uns halt dort. Also ich meine, man kann das auch ein bisschen ersetzen und das finde ich auch so schön, dass man dort dann eben nur mit so einer schon sensibilisierten Crowd spricht.
Genau.
und sich so auch ein bisschen was erspart. Das ist zumindest das, was mir auch voll aufgefallen ist, dass du das so, du kannst es in deinem persönlichen Arbeitskreis total eliminieren, finde ich.
Ja, also ich habe einen guten Freund, der ist auch freier Journalist und wir chatten eigentlich jeden Tag. Wir sind so wie digitale Bürokolleginnen und das hilft, weil dann kannst du, wenn ein Ressortleiter dich nervt oder sonst irgendwie jemand beim Gegenlesen mühsam ist, dann kannst du das da schnell rausballern und dann ist das wieder gut.
Und was ich auch merke, ich arbeite ja fast nur mit sehr linken Frauen zusammen. Da gibt es halt auch nie Probleme. Also seit ich podcaste, seit diesem Jahr, war eigentlich nicht ein einziges Mal etwas, wo ich sagen könnte, das war jetzt grenzüberschreitend oder keine Ahnung, die hat mich hinterher gestalkt oder mir noch irgendwelche Dickpics gesendet oder was weiß ich. Da ist nichts passiert. Also wirklich, ich muss sagen, diese unabhängige, selbstständige Arbeit ist schon noch ein Schutzmechanismus, sich von den Negativer der Journalistenbranche zu entfernen. Und ich mache ja jetzt auch keinen Sport, ich mache keine Innenpolitik, ich muss nie mit alten weißen Männern über irgendetwas sprechen, wenn ich nicht will. Dadurch, ja, man schreibt dann halt sehr für seine eigene Nische, aber well, so ist es halt.
Ja, ist ja auch eine Entscheidung, die du triffst und treffen kannst.
Voll. Und da, glaube ich, bin ich mittlerweile in einer sehr privilegierten Position, weshalb ich auch zum Beispiel bei der Recherche jetzt für diese Episode auch selber mir gedacht habe, krass, ich habe es eigentlich urgut und ich bin gerade irgendwie in meinem eigenen Safe Space so ein bisschen so. Ich sitze zu Hause, keiner kann mich irgendwie bei der Kaffeemaschine blöd anreden.
Das ist auch extrem wichtig, dass für deine Arbeit, oder? Dass es dir gut geht und du dich wohlfühlst damit.
Voll. Aber das sieht man erst so im Vergleich nachher dann. Und das ist so das Interessante für mich gewesen, dass man sich die Arbeitsumstände als Frau in der Medienbranche halt quasi selber so richten muss und auch unabhängig von sexualisierter Gewalt oder so, auch einfach in Bezug auf Arbeitszeiten seinen ganzen Alltag so gestalten zu können, wie man möchte, ist ein unfassbares Privileg, ja.
Ja, und ist natürlich auch wieder etwas, was, also keine Ahnung, wenn ich jetzt dann denke, wie, das ist total spannend, dass du das sagst, weil die ganze Arbeitswelt, jetzt nicht nur im Journalismus, das ist ja fast überall so, ist ja total leistungsgetrieben ausgelegt, ist total kapitalistisch ausgelegt.
Voll.
Und ist eben auch patriarchal ausgelegt. Das heißt, wenn du Menstruationskrämpfe hast, dann ist das ein Problem. Wenn du ein Kind bekommst, dann ist das ein Problem, aber natürlich nur als Frau.
Yeah.
Wenn du emotional bist, in Anführungszeichen, dann ist das ein Problem, weil das passt alles nicht in diese Welt. Und ich habe letztens einen guten Essay gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Ich kann dir den sonst noch schicken, wenn du willst.
Gerne.
Zum Thema, is going freelance a feminist move? Oder irgendwie so. Und das war wirklich so gut geschrieben, weil sie eben sagt, hey, einfach dieses Dropout aus diesem patriarchalen Konstrukt, das hat dich so gut getan.
Ja, ich will ihn unbedingt lesen. Ja.
Ich schicke dir den. Gut. Das ist genau das, was du gesagt hast eigentlich.
Ja, du hast mit diesem Social-Media-Alpha-Tier halt auch nicht mehr zu tun. Du kannst ihn überall blockieren, ohne dass nachher ein komisches Gespräch auf der Arbeit passiert, weil du kannst ja deine Kollegen auch nicht blockieren. Ich finde, das ist auch ein interessantes Thema in diesem ganzen Kontext. Wie verhältst du dich dann eben? Du musst dein Verhalten kontrollieren gegenüber Menschen, die dich schlecht behandelt haben. Vor Ort. Ja, du musst mir den unbedingt schicken.
Sehr gern. Eben, das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Dieses sich verweigern von diesen Strukturen, die einfach total veraltet sind, größtenteils auch. Gerade als Frau, dass das wirklich auch ein feministischer Move sein kann. Das fand ich sehr spannend.
Sehr schön. Ja, du, ich glaube, wir haben es jetzt. Wir haben so viel gesprochen. Ich packe alle Links in die Shownotes für die, die nachlesen möchten. Und bedanke mich bei Miriam Suter. Lest ihre Texte, folgt ihr auf Instagram und ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke dir vielmals. Hat total Spaß gemacht.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao. Na, hat dir diese Episode gefallen? Dann hör doch mal in meinen zweiten Paid-Podcast Badass by Nature rein. Dort spreche ich alleine und mit anderen über alltäglichen Bürostuhlterror, gebe leidenschaftlich Tipps für Meetingvermeider und bespreche Hypes rund um Literatur und Film. Alle Infos dazu, wie du meine Arbeit mit einer Mitgliedschaft nachhaltig unterstützen kannst, findest du auf steadyhq.com/groschenphilosophin. Ich freue mich drüber.